Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt aus dem 1. Korintherbrief, die zweite Hälfte von Kapitel 11. Wie schon zuvor geht es um gewisse Missstände, die in der christlichen Gemeinde in Korinth zutage getreten sind. Ein zentraler Punkt, gegen den Paulus mit aller Entschiedenheit angehen möchte, ist die unangemessene Art und Weise, wie manche Christen das Abendmahl feiern. Das 11. Kapitel im 1. Korintherbrief handelt davon, was bei der Feier eines christlichen Gottesdienstes beachtet werden soll. Weil der Apostel Paulus aber nur zwei Themenschwerpunkte hervorhebt, kann man davon ausgehen, dass genau dazu in der Gemeinde von Korinth Verbesserungen oder Korrekturen notwendig sind. In der ersten Hälfte von Kapitel 11 ging es um das rechte Verhalten von Männern und Frauen im Gottesdienst. Während Männer auf eine Kopfbedeckung verzichten sollten, wenn sie öffentlich ein Gebet sprechen oder prophetisch reden, wird von den Frauen genau das Gegenteil erwartet. Bei der Auslegung zu diesem Teil von Kapitel 11 habe ich immer wieder deutlich gemacht, dass die Anweisungen des Apostels Paulus im Zusammenhang mit den damaligen Lebensumständen zu sehen sind. Mir persönlich würde es zum Beispiel schwer fallen, heutzutage von einer Frau zu verlangen, dass sie ein Kopftuch tragen soll, wenn sie im Gottesdienst vor der Gemeinde ein Gebet spricht. Damals im antiken Korinth hat sich eine Frau durch ihre Kopfbedeckung aber ganz bewusst vom unsittlichen Verhalten gewisser anderer Damen abgesetzt. Heute dagegen würde man ein solches Zeichen nicht mehr so ohne weiteres verstehen. Unter anderem deshalb, weil es den Aphrodite-Tempel in Korinth, in dem jede Menge Priesterinnen die körperliche Liebe zelebriert haben, nicht mehr gibt. Dennoch ist mir bewusst, dass in manchen christlichen Gemeinden die Anweisungen des Apostels Paulus auch heute weitgehend so umgesetzt werden wie damals vor rund 2000 Jahren. Im Rahmen dieser Sendung erreichen wir nun den zweiten Themenschwerpunkt, den Paulus in Kapitel 11 des 1. Korintherbriefes anspricht, nämlich die Feier des christlichen Abendmahls. Auch hier wird deutlich, dass Paulus von den Christen in Korinth gewisse Korrekturen erwartet. Trotzdem ist es schon ein wenig seltsam, dass nach dem äußerlichen Erscheinungsbild der Gottesdienstbesucher nun ein Thema im Mittelpunkt steht, das die sehr enge Beziehung eines Christen zu seinem Herrn Jesus Christus berührt. Die Ernsthaftigkeit, mit der Paulus darüber spricht, mag uns gar erschrecken, weil das Abendmahl heutzutage in manchen Gemeinden keine große Rolle mehr spielt. Dabei hat es unter den Korinthern, so der Apostel Paulus, sogar einige Krankheits- und Todesfälle gegeben, aufgrund ihres allzu sorglosen Umgangs mit dem Abendmahl. Darüber hinaus, so warnt Paulus, werden alle Christen eines Tages vor Jesus Christus Rechenschaft darüber ablegen müssen, welche Bedeutung die Feier des Abendmahls für sie persönlich hatte. Wenn ich mit anderen Christen über das Abendmahl spreche, dann rücken leider oft Nebensächlichkeiten in den Mittelpunkt. Zum Beispiel, ob Traubensaft oder Wein gereicht werden soll. Ob die Gemeindeglieder alle aus einem großen Kelch oder aus lauter kleinen Kelchen trinken sollen. Ob das Brot sinnvollerweise gebrochen, zerteilt oder als Oblate dargeboten wird. Solche Fragen sind durchaus berechtigt und müssen geklärt werden, aber im Kern geht es doch um etwas anderes, nämlich darum, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er sein Blut vergossen hat für unsere Sünden. Das Brot, das wir beim Abendmahl essen, erinnert an den misshandelten Leib Jesu, und der Wein oder der Traubensaft, den wir trinken, an sein Blut. Darüber hinaus ist Jesus anwesend, wenn Christen das Abendmahl feiern. Ihr Glaube wird dadurch gestärkt, und durch die gemeinsame Feier bezeugen sie gleichsam die Botschaft des Evangeliums. Das Abendmahl ist somit ein Ausdruck engster Verbundenheit zwischen den Gläubigen und ihrem Herrn, aber auch untereinander. Und auf kaum eine andere Weise kann ein Christ seine Ehrerbietung Gott gegenüber eindeutiger bekunden. Die Art und Weise jedoch, wie das Abendmahl mittlerweile in der Gemeinde von Korinth gefeiert wurde, kann man nur als völlig verweltlicht bezeichnen. Im Grunde lästerten die Christen dadurch ihren Herrn, auch wenn sie das selbst wahrscheinlich anders empfunden haben. In den 4 Evangelien des Neuen Testaments wird 3-mal geschildert, wie Jesus am Vorabend seines Todes das Passamahl gefeiert hat. Diesem Passamahl, dieser letzten gemeinsamen Mahlzeit, hat er eine zusätzliche Bedeutung verliehen, indem er sie auf sein eigenes Leiden und Sterben hindeutete. Eigentlich ist die sogenannte Einsetzung des Abendmahls etwas ziemlich Ungewöhnliches. Denn im Kreise seiner Freunde wäre es eher zu erwarten gewesen, dass Jesus gesagt hätte, wenn ich nicht mehr bei euch bin, sollt ihr jedes Jahr zu meinem Geburtstag zusammenkommen und euch an mich erinnern. Aber nein, seines Todes sollen sie gedenken, und das nicht nur einmal im Jahr an seinem Todestag. Wie groß die Bedeutung des Abendmahls für die christliche Gemeinde offenbar ist, kann man daran ablesen, dass die Aufforderung, es zu feiern, nicht einfach nur von Mund zu Mund als fromme Tradition an Paulus weitergegeben wurde, sondern Paulus berichtet im vor uns liegenden Bibeltext, dass ihm die Feier des Abendmahls in einer Art Offenbarung ans Herz gelegt wurde. In Vers 23 schreibt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's. Und in Kapitel 15, Vers 3 betont Paulus, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Also, Paulus hat es empfangen, es ist ihm offenbart worden, auf welche Art und Weise die Feier des christlichen Abendmahls an den Tod Jesu erinnern soll. Der Grund dafür ist naheliegend, denn Paulus gehörte ja nicht zu den 12 Jüngern, die zusammen mit Jesus kurz vor seinem Tod das Passamahl eingenommen haben. Wie wir als Bibelleser wissen, hat Paulus auch bei anderer Gelegenheit eine echte Offenbarung erlebt. Damals befand er sich gerade auf dem Weg nach Damaskus, als er von einem hellen Licht geblendet wurde und eine Stimme vernahm, die zu ihm sprach, »Warum verfolgst du mich?« Auf seine Rückfrage hin wurde ihm von dieser Stimme offenbart, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« Das heißt, obwohl Jesus zu diesem Zeitpunkt ja bereits auferstanden und in den Himmel zurückgekehrt war, begegnete er dem Paulus ganz persönlich. Oder anders ausgedrückt, Jesus hat sich ihm offenbart. Was Paulus in unserem Bibeltext, also im 1. Korintherbrief Kapitel 11, über die rechte Feier des Abendmahls mitzuteilen hat, ist einerseits überaus wichtig. Andererseits werden wir schnell merken, dass die Situation der Christen in Korinth damals kaum mit der Situation vergleichbar ist, in der sich heute die Gemeinden befinden. In Korinth wurde das Abendmahl nicht wie ein Ritual gefeiert, sondern die Leute wollten sich auch schlichtweg satt essen. Das ist an sich nichts Ehrenrühriges, denn denken wir nur an das Passamahl zurück, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Dafür wurde extra ein Lamm geschlachtet und zubereitet. Also dürften sich die Jünger mit einem ordentlichen Appetit zur gemeinsamen Mahlzeit eingefunden haben. Was die Feier des Abendmahls unter den Christen in Korinth betrifft, so war es möglicherweise üblich, dass es nicht nur während einer gottesdienstlichen Versammlung, sondern hier und da auch bei den Christen zu Hause gefeiert wurde, vielleicht sogar täglich. Denn so wurde es auch schon unter den allerersten Christen in Jerusalem gehandhabt. In der Apostelgeschichte Kapitel 2 wird darüber berichtet. Dort heißt es wörtlich, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Mit dem Brotbrechen ist hier offenbar das christliche Abendmahl gemeint, das jedoch bei den Christen in Jerusalem anlässlich einer ganz gewöhnlichen gemeinsamen Mahlzeit eingenommen wurde. In der Gemeinde in Korinth muss es ähnlich gewesen sein. Das kann man aus den Bemerkungen des Apostels Paulus in dem vor uns liegenden Bibeltext schließen. Eine gemeinsame Mahlzeit ist auch in der heutigen Zeit und in unserem Kulturkreis eine gute Gelegenheit, um sich kennenzulernen und Gemeinschaft zu pflegen. Nicht umsonst laden Regierungen und große Konzerne zum Festbankett ein, veranstalten christliche Vereinigungen ein festliches Mittagessen oder locken Vereine mit einem deftigen Vesper zur Mitgliederversammlung. Solche Anlässe sind eine wunderbare Möglichkeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und das Zusammensein zu genießen. Eine christliche Gemeinde jedoch sollte sich mit dieser rein menschlichen Komponente nicht zufrieden geben. Schließlich ist es Jesus Christus selbst, der sie als seine Gemeinde zusammengeführt hat. Darum hat es sich in manchen frühchristlichen Gemeinden bewährt, dass man sich bei gemeinsamen Mahlzeiten erstmal satt gegessen und erst danach das christliche Abendmahl oder Herrenmahl eingenommen hat. Diese Vorgehensweise mag auf den ersten Blick ein wenig seltsam erscheinen, aber sie hat den Vorteil, dass sich alle Beteiligten auf den tieferen Sinn des Abendmahls konzentrieren konnten. Heutzutage ist diese Kombination aus einer gemeinsamen Mahlzeit und dem christlichen Abendmahl eher selten geworden. Meistens wird entweder gemeinsam gegessen oder man feiert das Abendmahl. Allein schon aus diesem Grund sind die Empfehlungen, die der Apostel Paulus in unserem Bibeltext ausspricht, nicht ohne weiteres auf die Mehrzahl der heutigen Gemeinden anwendbar. Wenn wir jedoch auf die Beweggründe achten, die hinter manchen ganz praktischen Anweisungen stecken, dann kann das zum rechten Verständnis des Abendmahls durchaus beitragen. Paulus beginnt seinen Abschnitt über das Abendmahl mit einer ungewöhnlich scharfen Formulierung. In Vers 17 schreibt er: »Dies aber muss ich befehlen. Ich kann's nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt.« In Gedanken stelle ich mir vor, wie die Leute aus der Gemeinde in Korinth förmlich zusammenzucken, als sie das lesen. Unsere schönen Gottesdienste sollen mehr Schaden anrichten, als dass sie nützen? Lieber Paulus, wie kommst du nur auf diese Idee? Nun, ab Vers 18 folgt die erste Begründung. Paulus schreibt: Zum ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich's, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Diese beiden Verse erinnern mich natürlich an das erste Kapitel des ersten Korintherbriefes. Da war von Spaltungen die Rede, die dadurch entstanden waren, dass einige in der Gemeinde den Apostel Paulus, andere seinen Mitarbeiter Apollos und wieder andere Kephas, also den Apostel Petrus, zu ihrem Idol gemacht haben. Und wieder andere hatten anscheinend behauptet, mehr als alle anderen mit Jesus Christus persönlich verbunden zu sein. Diese Spaltungen untereinander traten nun offenbar auch bei der Feier des christlichen Abendmahls zutage. Für Paulus ein unhaltbarer Zustand, über den er sich aber andererseits nicht direkt wundert. Denn die Rechtschaffenen unter euch sollen offenbar werden. Anders ausgedrückt, solche Missstände, wie sie unter den Christen in Korinth vorgekommen sind, haben auch ihre guten Seiten. Nämlich, weil nun offenbar wird, wer den Sinn des Abendmahls verstanden und für sich angenommen hat. Im Grunde ist es also gut, dass die Spaltungen offen zutage getreten sind. Denn geistliche Trittbrettfahrer, die nur den Eindruck vermitteln, als ob alles in Ordnung sei, sind manchmal die größere Gefahr. Denjenigen, die gemäß Vers 19 nicht zu den Rechtschaffenen gehören, spricht Paulus allerdings nicht ihr Christsein ab. Er fordert sie auch nicht auf, die Gemeinde zu verlassen, sondern er bemüht sich um sie und will, dass sie zur Einsicht kommen. Zunächst einmal müssen sie begreifen, dass das, was sie da gemeinsam veranstalten und feiern, mit dem christlichen Abendmahl im eigentlichen Sinne nicht viel zu tun hat. Dazu die Verse 20 und 21. Paulus wirft den Christen in Korinth vor: Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Wie vorhin schon erwähnt, war es bereits bei den allerersten Christen in Jerusalem üblich gewesen, eine herkömmliche Mahlzeit mit der Feier des christlichen Abendmahls zu verbinden. Doch bei den Korinthern funktioniert das offenbar nicht so richtig. Die einen geben von dem, was sie an Essen mitgebracht haben, nichts ab, andere bleiben hungrig, weil sie arm sind oder weil sie sich verspätet haben und nichts mehr zu essen da ist. Und wieder andere haben zu tief ins Glas geschaut und sind betrunken. Klar, dass unter solchen Umständen das christliche Abendmahl nicht würdevoll gefeiert werden kann. Und so fragt Paulus die Korinther: Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Die erste Frage, habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt, verstehe ich im Sinne von, wenn es euch nur ums Essen und Trinken geht, dann bleibt doch zu Hause. Da braucht ihr auch niemanden etwas abzugeben, sondern ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Im Rahmen einer Gemeindeveranstaltung ist ein solches Verhalten jedoch eine Schande. Nun genügt es Paulus glücklicherweise nicht, die Christen in Korinth zurechtzuweisen, sondern er erinnert sie daran, in welcher Situation Jesus damals mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Zusammengekommen waren sie eigentlich, um das traditionelle Passafest zu feiern, das an die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten erinnert. Doch dann hat Jesus dem Passamahl eine neue, eine zusätzliche Bedeutung gegeben. Ab Vers 23 berichtet Paulus: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Soweit die Verse 23 bis 26, die sich beinahe so anhören, als wäre Paulus damals persönlich dabei gewesen, als Jesus mit seinen Jüngern beieinander saß. Aber er war nicht dabei, sondern hat sein Wissen darüber, Vers 23, von dem Herrn empfangen. Das heißt, ihm wurde es von Christus offenbart. Die Situation, in der Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl eingenommen hat, war übrigens beängstigend. Jederzeit mussten sie damit rechnen, dass die Feinde Jesu gegen ihn vorgehen würden. Die Atmosphäre muss demnach sehr eigenartig gewesen sein. Eine Mischung aus Angst, Trauer, aber auch Zuversicht und einem Gefühl von Freundschaft und Vertrautheit. Mit dem Brechen des Brotes hat Jesus seinen Jüngern vor Augen geführt, was mit ihm in den nächsten Stunden passieren wird. Sein Leib wird gebrochen, also misshandelt und getötet werden. Und den Inhalt des Kelches vergleicht er mit seinem Blut, das er für die Menschen zur Vergebung der Sünden am Kreuz vergießen wird. Auf diese Weise hat Jesus mit Hilfe von Brot und Wein seinen Jüngern gewissermaßen den Kern des Evangeliums erklärt. Und genau das passiert immer wieder, wenn Christen sich zusammenfinden, um gemeinsam das Abendmahl zu halten. Genau das ist in Vers 26 gemeint. So oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Weiter ab Vers 27. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Diese mahnenden Worte des Apostels Paulus führen uns vor Augen, wie unpassend und unwürdig es ist, so zu tun, als sei die Feier des Abendmahls nur eine von vielen Veranstaltungen im Wochenprogramm einer Gemeinde. Vielmehr geht es doch um das Zentrum des christlichen Glaubens, nämlich, dass Jesus Christus für meine und für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist. Wer mit diesem Wissen verächtlich umgeht, so der Apostel Paulus, muss damit rechnen, eines Tages von Gott zur Rechenschaft gezogen zu werden. An dieser Stelle möchte ich nun auf die Frage eingehen, was die Feier des Abendmahls denn nun in den Menschen bewirkt, die es auf angemessene Weise feiern. Man könnte auch fragen, was bringt es uns denn? Nun, anstelle einer Antwort möchte ich Ihnen von einer Begebenheit erzählen, die im Lukasevangelium Kapitel 24 niedergeschrieben ist. Sie handelt von zwei Nachfolgern Jesu, die kurz nach dessen Kreuzigung traurig und entmutigt von Jerusalem nach Emmaus wandern. Die Ereignisse der letzten Tage lassen sie einfach nicht los. Welche Hoffnungen hatten sie in Jesus, ihren Herrn, gesetzt? Und nun war er tot. Wie einen Schwerverbrecher hatte man ihn hingerichtet. Während die beiden Männer wieder und immer wieder auf dieses Thema zurückkommen, begegnen sie einem dritten Mann, der von all dem scheinbar nichts mitbekommen hat. Die beiden beginnen ihm zu erzählen, was für ein wunderbarer Mensch dieser Jesus gewesen sei und wie sie fest daran geglaubt hatten, dass er der Sohn des lebendigen Gottes sei. Je mehr der unbekannte Mann wissen will, desto eifriger berichten die beiden davon, was Jesus ihnen bedeutet hat. Das gemeinsame Gespräch wird immer interessanter, weil sich der andere offenbar bestens in den Schriften des Alten Testaments auskennt. Er öffnet den beiden Jesus-Jüngern die Augen dafür, welche Zusammenhänge es gibt zwischen dem, was mit Jesus gerade in Jerusalem passiert ist, und den Ankündigungen der alttestamentlichen Propheten. Obwohl die beiden Männer eigentlich todtraurig sind, wird es ihnen durch das Erzählen und sich Austauschen irgendwie leichter ums Herz. In der Nähe von Emmaus angekommen, bitten sie deshalb den unbekannten Mann, doch über Nacht bei ihnen zu bleiben und auch gemeinsam mit ihnen zu essen. Der Mann stimmt zu, und dann wird im Lukasevangelium berichtet: Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, nämlich Jesus. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Soweit dieser Bericht aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24. Sicher ahnen Sie schon, warum ich auf diese Geschichte so ausführlich eingegangen bin. Ich meine, sie verdeutlicht auf einzigartige Weise, was Christen auch heutzutage erleben können, wenn sie gemeinsam das Abendmahl feiern. Die Erinnerung an das, was Jesus Christus für sie getan hat, verbindet sich sozusagen mit dem Geschmack von Brot und Wein. Nicht umsonst wird im Gottesdienst bei der Einladung zum Abendmahl manchmal ein Vers aus Psalm 34 zitiert: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Wer sich darauf einlässt, wird etwas Ähnliches erleben wie die beiden traurigen Jünger damals in Emmaus. Dem werden die Augen dafür geöffnet, dass Jesus zwar für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist, dass er aber drei Tage später auferstanden ist und lebt. Wer mit anderen Glaubensgeschwistern zusammen das Abendmahl feiert, darf gewiss sein, dass Jesus ebenfalls anwesend ist. Kommen wir nun wieder zurück zu unserem Bibeltext im 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Eindringlich hat Paulus die Christen in Korinth davor gewarnt, das Abendmahl auf unwürdige Weise zu feiern. Wer es dennoch tut, so war in Vers 29 zu lesen, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Weiter schreibt Paulus ab Vers 30: Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. An dieser Stelle sollten wir uns vergegenwärtigen, dass Paulus seinen Brief nicht an Ungläubige richtet, sondern an Christen. Sie sollen sich selbst richten, Das heißt, sie sollen sich selbst prüfen und ihr falsches Handeln eingestehen. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass Gott ihnen vergibt. Weil dies jedoch unter den Korinthern offenbar nicht immer geschehen ist, hat Gott die Gemeinde, wie Paulus es ausdrückt, gezüchtigt. Nämlich, indem er es zugelassen hat, dass es in der Gemeinde auffällig viele Schwache und Kranke gibt. Einige davon sind sogar schon gestorben. Trotzdem sind diese Fälle aus der Sicht des Apostels Paulus nur als eine sehr ernsthafte Warnung zu verstehen. Denn Gott möchte nicht, dass die Christen in der Gemeinde von Korinth, Vers 32, samt der Welt verdammt werden. In den Versen 33 und 34 folgt nun ein praktischer Rat, wie man den einen zuvor geschilderten Missstand in Sachen Abendmahl beseitigen kann. Paulus schreibt: Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Offenbar handelt es sich bei dieser anderen Sache um ein nicht ganz so schwerwiegendes Problem, das Paulus bei einem späteren Besuch in Korinth persönlich klären will. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Beim nächsten Mal steht ein Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, im Mittelpunkt. Dort geht es um die verschiedenen Gaben, mit denen Gott die Christen ausrüstet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.